Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Heute mein Gast im Promi-Talk der Radio Berlin Popsterne, Verleger, Autor und auch wirklich ein echter Visionär, kann man sagen, so hier im Buche steht, Dr. Florian Langenscheid. Gerade erschienen sein neues Buch Langenscheids Handbuch zum Glück. Freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Glück ist ja Ihr Lebensthema.
Ja, absolut. Sowohl persönlich als auch publizistisch als Autor. Das ging schon mit dem Philosophiestudium los vor langem. Da habe ich alles gelesen, was über Glück je geschrieben worden ist. Von Aristoteles bis Plato, von Bloch bis Marcuse. Und fand es unglaublich unbefriedigend. Vielleicht lag es daran, dass nur Männer über Glück geschrieben haben. Immer. Und nicht die Frauen. Unemotional, nicht geerdet. Das hatte nichts zu tun mit jedem Moment, wo irgendwie alles stimmt, wo es einem so in den Rücken runterläuft, wo irgendwie man eben diese kleinen, schönen Glücksmomente hat. Und deswegen habe ich damals das Institut für angewandte Glücksforschung gegründet und überall in Fußgängerzonen Menschen gefragt, was sie eigentlich glücklich macht. Damit ging es schon mal los.
Ihr Lebenslauf liest sich unglaublich spannend und deshalb möchte ich gerne mal ein bisschen zurückblättern in Ihrem Leben. Sie sind ja ein echter Berliner und hier auch aufgewachsen. Wo war denn hier Ihr Lebensmittelpunkt?
1955 geboren in Schlachtensee, da auch gewohnt. Ganz nah an dem Schlachtensee, wo ich heute ab und zu mal joggen gehe.
Rund um die Fischerhütte.
Rund um den Schlachtensee und Krummelanke. Und da die ersten Jahre. Und dann kam der Mauerbau 1961. Und mein Vater, der Verleger, meinte damals, ach, das ist so unsicher, wie es weitergeht, selbst mit West-Berlin. Wie angenehm ist er dann letztlich 1989 von der Geschichte sozusagen eines anderen überzeugt worden. Und dann sind wir nach München gegangen. Aber ich habe die Verbindung immer gehalten. Der Verlag hat ja seinen Hauptsitz auch hier gehalten. Und dann merkte ich, dass immer mehr mich sowieso nach Berlin zog. Und jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Jetzt werde ich diese Stadt nicht mehr verlassen.
Einmal Berliner, immer Berliner am Herzen.
Ja, aber total.
Mhm. Wofür haben Sie sich als Junge interessiert? Also noch lange vor der Pubertät. Was haben Sie da gemacht?
Viel draußen. Ich erinnere mich, wie ich da mit Obstbäumen und mit Igeln experimentiert habe. Irgendwie eine richtig schöne, behütete Jugend. Letztlich das Fundament des Glücks.
Mhm. Sie mussten Geige spielen und lernen, obwohl sie eigentlich viel lieber Klavier gespielt hätten.
Ja, Sie sind gut informiert. Das stimmt. Also das, ich verdanke meinen Eltern sehr viel. Das ist so eine Dinge. Ja doch, letztlich bin ich dann doch dankbar, weil irgendwann habe ich dann 10 Jahre lang bin ich auf Bühnen gestanden und habe Geige gespielt.
Aber
immer
eine
etwas verfremdete Geige. Aber damals habe ich mich oft überlegt, wenn ich so zum Geigenunterricht ging, was ist schlimmer, Zahnarzt oder Geigenunterricht? Je nachdem, wie viel ich geübt habe, fand ich das eine oder andere schlimmer. Ich wollte schon immer wieder Klavier spielen, habe es dann später auch gelernt. Aber wenn man zu spät anfängt, dann wird man halt auch nicht mehr gut. Das ist unbefriedigend. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, rückwirkend gesehen, manchmal etwas durchziehen zu müssen, wo man nicht immer so Lustgewinn draus hat. Das ist vielleicht für den Charakter auch nicht so schlecht.
Wie haben Sie das mit Ihren eigenen Kindern gehandhabt?
Ähnlich. Ich hätte sie vielleicht nicht ganz so lange dazu gebracht, wenn ich wirklich merke, es ist nicht nur eine Laune, das nicht machen zu wollen, sondern dass man wirklich das Herz für was anderes schlägt. Aber ich finde Disziplin schon wichtig, ich finde Bescheidenheit wichtig und manchmal muss man Dinge einfach auch machen und man kann nicht immer nur nach der Frage, macht mir das jetzt heute Spaß oder nicht, fragen.
Disziplin, Bescheidenheit, sind das auch so die Werte, die Ihnen vermittelt wurden als Kind?
Ja, eindeutig. Pflichterfüllung, so preußischer Art, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, ein bisschen auch mal was runterzuschlucken, nicht immer so die große Diva zu sein, nicht immer das große Drama zu spielen und auch für andere da zu sein. Das ist ja eines der paradoxen Dinge über das Glück. Da schreibe ich ja ausführlich im Handbuch zum Glück drüber, dass ich mehr für mein Glück tue, wenn ich mich primär um das Glück anderer kümmere. Und das ist eine schöne Sache, das hält uns Menschen in einer Weise zusammen.
Das ist das Gesetz der Spiegelung natürlich auch. Ne?
Absolut.
Spiegle, das bekomme ich zurück. Dann irgendwann kam die Pubertät, notgedrungen. Und da waren Sie alles andere als glücklich.
Ja, das war sicher bisher so die unglücklichste Zeit, weil ich fühlte mich einfach wie jeder. Man muss sich ja selber suchen. Ich habe da nichts gefunden damals.
Da hat Sokrates und Aristoteles
Meine Unsicherheit habe ich hinter einer gewissen intellektuellen Arroganz versteckt. Habe immer Kant und Nietzsche und Einstein zitiert, was niemand hören wollte. Ich fand mich so hässlich. Es war furchtbar. Die Haare wie so ein Buchhalter, so wie spaghetti-mäßig. natürlich dann die übliche Akne, die man so in der Pubertät hat. Eine wahnsinnig dicke Brille, das ging damals wohl nicht anders, mit so einem gelblichen Plastik. Ich fand mich wirklich furchtbar hässlich. Bei den Frauen keine Chance und dementsprechend hinter dieser Arroganz mich verstecken. Das war schwierig. Es waren bestimmt 3-4 Jahre, die ich jetzt nicht so unbedingt anderen empfehlen möchte.
Und insgesamt waren Sie dann auch so ein eigentlicher Spätzünder?
Ja, total. Ja, ich meine, inzwischen habe ich es zum Glück geschafft, mal einen Kuss einer Frau zu erhaschen. Aber damals war das, und das hat spät begonnen. Übrigens, wie man weiß, die spät zünden manchmal dann richtig, umso intensiver. Also das ist ja nichts Schlechtes. Also die das selber erleben, brauchen sich da, glaube ich, nicht zu große Sorgen zu machen.
Wir haben eben schon von der Geige gesprochen und dann von Ihrer Art, die Geige und das Geigespielen zu verfremden. Das haben Sie ja einige Zeit gemacht tatsächlich. Das heißt, Sie haben selber gespielt dann auch und haben als Regisseur gearbeitet?
Ja, meine Eltern haben das nicht unbedingt als Musik angesehen, aber wir haben so Sachen, ich weiß nicht, ein paar der Zuschauer und Zuschauerinnen kennen es vielleicht, John Cage, Phil Glass, Maurizio Kagel, Stockhausen, also sehr experimentelle Musik, wo man wirklich sich fragt, sind die Melodien, die Harmonien, die wir gewohnt sind, ist das eigentlich das Einzige, was Musik sein kann? Und wir waren sehr erfolgreich, wir haben in 80 Städten der Welt gespielt, ich habe die Sachen inszeniert, wir haben einfach alles hinterfragt, wir haben mit Steinen, mit Stöcken, mit Glas, mit Musik gemacht, wir haben nicht gesungen, sondern wir haben den Sound unserer Stimmen direkt von den Kehlköpfen genommen, mit so Kehlkopfmikrofonen. Wir haben mit UV-Installationen Museen umgebaut. Es war eine sehr experimentelle Zeit. Wir haben Spaß gemacht.
Sehr avantgardistisch.
Ja, sehr avantgardistisch. Ja. Haben Geld verdient, mit dem wir unser Studium finanzieren konnten und haben natürlich immer die spannendsten Leute getroffen. In den 80 Städten wurde man danach dann zu irgendwelchen Empfängen gebeten. Also das Goethe-Institut hat uns für Deutschland durch die Welt geschickt, wofür wir sehr dankbar waren. Also es war eine großartige Zeit, so von 20 bis 30 ungefähr. Mhm.
Studiert haben Sie Philosophie, Publizistik und deutsche Literatur. Und während dieser Zeit, Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, haben Sie das Institut für angewandte Glücksforschung gegründet.
Ja, das war einfach der Versuch, das mit dem Glück mal zu erden. Das war der Beginn wahrscheinlich der lebenslangen Recherchen zum Handbuch zum Glück, dass ich damals einfach mal gefragt habe, was sind das für Momente? Inzwischen würde ich Glück definieren, diese raren und auch sehr zerbrechlichen Momente des In-Eins-Sein mit sich selbst, mit den Menschen um sich herum, mit den eigenen Erwartungen, mit der Natur. In den Momenten stimmt alles. Ich kann die nicht direkt ansteuern. Und beim einen ist das für Hertha BSC im Stadion zu schreien und für den nächsten vielleicht Ikebana zu machen oder Oper zu hören oder zu meditieren. Bei jedem ist es unterschiedlich, wann das auftritt. Aber wichtig ist, dass jeder Mensch sich selbst fragt, wo bin ich, wie stehe ich? Und dann sich solche Glücksmomente zurechtzimmert, so ein Leben, wo einfach das Glück immer wieder mal vorbeischauen kann. Mehr kann man eigentlich nicht tun.
Und vor allen Dingen auch die kleinen Momente des Glücks.
Ja, also das Glück, wir neigen sehr dazu, gerade wir Deutschen, immer wieder zu planen. Und wir haben große Ziele, so an Ausbildung beruflich rauf und runter. Und ob die erzielbar sind oder nicht, liegt oft auch nicht unbedingt in unserer Hand. Aber wir neigen dazu, zu vergessen, dass die ganz besondere Momente eigentlich ganz einfacher sind. Das ist wirklich das frische Bier, das ist das Lächeln der Großmutter, die ich zu Kaffee und Kuchen besuche, das ist die Kinderhand, die sich in meine schiebt, wenn ich irgendwie durch den Park gehe. Das sind ganz kleine Momente und die sind sozusagen die Textur des Glückes.
Sie sind ja nach der Schule, haben Sie keinen Militärdienst gemacht, wegen der dicken Brille wahrscheinlich?
Mhm, genau so.
Ja. Und sind dann in die Normandie nach Caen gegangen und zwar in ein Foyer du Jeune Travailleur.
Frau Hanel, ich habe das Gefühl, Sie wissen mehr über mein Leben als ich selber.
Können Sie mal sehen.
Aber wenn ich selber danach krame, ist das wahr. Und ich war damals zuständig für 80 Männer, Schränke, alle mir physisch vollkommen überlegen, die so irgendwelche kleinen Gewalttaten getan hatten und zu resozialisieren waren. Die sollten wieder ein Fundament bekommen. Und ich kam dahin als 18- oder 19-Jähriger mit schlechtem Französisch und war halt zuständig für die. Es gab unendlich viel Gewalt und Messerstechereien. Ich musste da ständig rein und irgendwie auch Leben bewahren. Und dann habe ich, um es kurz zu machen, ich habe mir irgendwie gedacht, was kann denen wieder Spaß am Leben machen? Und habe Gitarrenkurse und Lyrikkurse und Kanukurse angeboten und kein Schwein hat sich interessiert. Und der Schlüssel zu deren Glück war dann, dass ich eine Party organisierte zusammen mit einer Frau, die das gleiche für weibliche Delinquentinnen gemacht hat. Und dann haben sie plötzlich ein Mädel kennengelernt Und plötzlich kamen sie wieder zu mir und fragten, du hast doch da so Gitarren und Lyrik und Kanukurse angeboten, kommt das nicht bei Frauen gut an? Mhm. Kann ich die mitbringen? Die will nicht immer nur saufen und Fußball anschauen. Und zwei Monate später waren die meisten, hatten eine kleine Wohnung, hatten einen Job, hatten ihre Emmanuel oder Pascal neben sich. Und letztlich war es die Liebe, die sozusagen den Schlüssel zu einem neuen Glück ermöglicht hat.
Haben Sie den Optimismus in die Wiege gelegt bekommen oder war das harte Arbeit?
Beides, würde ich sagen. Also der in die Wiege, also im Sinne von Genen, da gibt es wohl genetisch Vorgaben. Also es gibt schon Leute, die sind mehr fürs Glück gebaut als andere. Aber ich habe alle Möglichkeiten, das zu beeinflussen und damit umzugehen. Mein Vater war sicher ein großes Vorbild an Optimismus, ein Unternehmer durch und durch, neugierig durch und durch, der auch noch mit 90 Jahren in jede Treppe mit zwei Stufen auf einmal nimmt und dabei auch noch vor sich hin pfeift. Und der hat mir sicher das vorgelebt. Und dann muss man aber selbst, gerade wenn man durch kleine und große Krisen geht, wie jeder von uns, natürlich sich das auch immer wieder erarbeiten, dass man sich nicht hängen lässt, sondern immer wieder sagt, komm, es geht weiter, jede schlechte Sache hat auch ihre gute Seite und wieder weitermachen. Und das ist dann auch ein bisschen Arbeit. Aber grundsätzlich bin ich schon jemand, der per se sehr optimistisch ist.
Das Glas halb voll ist und nicht halb leer.
Ja, und wie?
In Philosophie, Deutsch und Literatur, Publizistik haben Sie ja studiert, aber Sie haben dann in Werbung tatsächlich auch schon promoviert, haben Sie gesagt. Das heißt, das war eigentlich auch schon so die Zielrichtung, dass Sie gesagt haben, das interessiert mich, Werbung?
Ja, total. Habe damals untersucht, wie die großen Karrieren von Autoren, so von Martin Walser bis Günter Grass, gemacht werden. Und das war eine leidenschaftliche Arbeit. Und diese Doktorarbeit hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und war schon die Basis für vieles, was dann mein ganzes Leben lang irgendwie geprägt hat.
Und danach sind Sie ja nicht etwa wieder nach Berlin oder München, sondern dann ging es ja erstmal an die Harvard University.
Ja, das war so ein Postgraduate-Kurs, also nach dem Studium, ja, wo ich dann alles über Verlagswesen gelernt habe. Und das ging dann so langsam in Richtung die Verantwortung übernehmen der Tradition, der Familie, was ja nicht immer klar war. Mein Vater war immer klug genug zu sagen, wählt es selber aus. Es gibt auch die Möglichkeit, Fremde sowas managen zu lassen. Es ist schön, wenn ein Sohn das macht, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Deswegen haben mein Bruder und ich uns und meine Schwester genauso, wir haben uns einfach frei fühlen können, alles auszuprobieren. Aber da deutet es sich dann an, dass das doch ganz spannend ist mit den Büchern. Und das ist auch lebenslang geblieben.
Und danach sind Sie ja dann zu einem Verlag, glaube ich, in New York gegangen.
Ja.
Haben da zwei Jahre lang gelebt. Inwieweit hat sie diese amerikanische Zeit geprägt?
Naja, sehr im Sinne von alles einfach mal versuchen, auf die Leute zugehen. Jede Tür kann geöffnet werden, man kann reingehen und mit Leuten was besprechen.
Und the American
und dieses
way
Gefühl,
of life.
Ja, so? Der ja auch seine negativen Seiten hat, weil es manchmal so oberflächlich ist so. Aber ich habe es eher positiv gesehen, weil es mich aus dieser gewissen, dieser intellektuellen Ecke rausgeholt hat und gesehen hat, ich kann eigentlich mit jedem Menschen irgendwas gehen. Ich muss bloß auf den zugehen, muss das Gespräch anfangen und dann ergibt sich schon vielleicht irgendetwas und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dieses Gefühl hat mich da schon sehr geprägt.
Ja. Es hängt ja auch immer von einem selber ab, wie oberflächlich es bleibt.
Total, total. Und von daher sind diese zwei Jahre New York waren schon eine tolle Zeit, ganz tolle Zeit.
Und dann kam so ein bisschen ein Kontrastprogramm, dann ging es nämlich nach Fontainebleau.
Dann ging es nach Frankreich, ja, in der Nähe von Paris, eine großartige Managementschule und da habe ich dann sozusagen neben das geistige Fundament, Literatur, Philosophie und so weiter, die Fähigkeit gestellt, Dinge zu managen.
Und das Französische ein bisschen intensiviert.
Ja, wobei das ist letztlich dann doch meistens Englisch gewesen. Also es ist nach wie vor so, dass das Französisch, da muss man sich anstellen. Wenn man Langenscheid heißt, denkt immer jeder, man würde mindestens 60 Sprachen sprechen. Das ist leider nicht so.
Zumindest
ich hätte
wissen,
es gerne.
Dass es sie gibt.
Ich würde viel Geld auf den Tisch legen, wenn ich Mandarin könnte, wenn ich mich in China verständigen könnte und vor allen Dingen es auch behalten würde. Das Dumme an Mandarin ist ja, es geht so schnell weg, auch wenn man es mal gelernt hat, voller Mühe. Aber ich muss genauso mich bemühen um Englisch und um Französisch und um Spanisch wie jeder andere auch.
Wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, ist das mehr Last oder mehr Lust?
Ich finde mehr Lust in jedem Falle. Ich habe mal ein Essay geschrieben über Menschen, die eine große Marke als Namen tragen. Brockhaus oder Ritter oder Otto oder Hipp oder Deichmann oder Vielmann oder was auch immer. Gibt es ja viele, gibt es ungefähr 80 in Deutschland. Und die kenne ich auch inzwischen alle. Und mit denen habe ich auch alle gesprochen. Alle stimmen mit mir überein, dass das, wenn das eine positive Tradition ist, tolle Produkte, tolle Dienstleistungen, die Menschen Menschen wirklich glücklicher machen, dass es dann was Schönes ist. Also von daher, ich fand das nie als Last.
Ich glaube, Sie führen diese Menschen auch alle immer sporadisch mal wieder zusammen.
Ja, ich gebe ja diese Bücher raus über die Marken des Jahrhunderts, über die besten deutschen Familienunternehmen. Und bei den Buchpremieren kommen die alle gerne zusammen. Wir sind im Kuratorium des Deutschen Gründerpreises, was ich leite und so weiter. Und versuchen so ein bisschen von dieser Tradition, die uns sozusagen mitgeschenkt wurde, weiterzugeben, auch an junge Unternehmen, unterstützen die mit Rat und Tat und mit Geld und so weiter. Und das ist ein schöner Kreis.
Wenn wir mal in der Chronologie bleiben, Sie sind dann tatsächlich zu Langenscheid gekommen, haben dort auch gearbeitet, bis zu jenem Tag im Frühling in Madrid.
Ja, ich habe das dann ein paar Jahre lang gemacht, zusammen mit Vater und Bruder und sehr gerne gemacht. Aber irgendwie hatte ich so viele andere Dinge im Kopf, die ich machen wollte. Fernsehen moderieren und Bücher schreiben, Bücher rausgeben. Ich wollte eine große Kinderhilfsorganisation gründen, alles Mögliche. Dass ich irgendwann gesagt habe, ich schaffe das nicht nebenbei. Also entweder oder. Und da es ja einen Bruder gab, habe ich damals die Entscheidung fällen können, zu sagen, ich will es nicht mehr machen. Und das wurde mir klar, das sind ja manchmal so Momente, die man nicht voraussehen kann, als ich auf einem Ruderboot bei so Verhandlungen in Madrid war und plötzlich dachte, nee, wage es, spring von diesem Sprungbrett, auch wenn alles dafür spricht ja eigentlich und auch so, es ist so sicher und es wirkte alles so vorgegeben, spring von dem Brett runter, wage es, geh raus und so weiter, nachdem ich schon diese 10 Jahre mit der Musik hatte und geh in ganz andere Bereiche rein, du kannst es ja in andere Hände legen und das war die Entscheidung, die damals in Madrid gefällt wurde, die ich auch nie bereut habe.
Sie schreiben ja auch an anderer Stelle, die Angst vor dem Sprung ist schlimmer als der Sprung selber.
Ja, das ist so. Also ich kenne das, ich habe 2 große Söhne und die haben mich oft dazu überzeugt, ich soll irgendwie von so 12-Meter Felsen runterspringen, irgendwo am Mittelmeer. Und für mich ist es furchtbar, wirklich. Aber ich habe eben auch gemerkt, da ich es dann immer getan habe, weil als Vater wollte ich jetzt auch keine so eine Lusche sein, die Angst vorher ist viel schlimmer, als der Moment dann zu springen. Und dann gibt es so eine schöne Struktur im Leben, dass das Schicksal einem meistens dann ja sogar hilft. Also wenn man sich traut, was zu tun, ganz egal, ob das im privaten Leben ist, eine Beziehung, ein klares Wort zum Chef, zum Kollegen, was auch immer. Einfach, wo man mal ein bisschen sich so einen kleinen Stoß geben muss. Das Schicksal belohnt einen dafür, da bin ich ganz sicher. Und 92% aller Sorgen, die wir uns machen, bevor wir etwas tun, erweisen sich im Nachhinein als unbegründet. Also von daher ganz klares Plädoyer, Dinge ausprobieren. Denn sonst habe ich es immer in meinem Kopf, was wäre, wenn ich mich getraut hätte. Ich muss mich trauen, ich muss es tun und dann klappt es schon meistens. Irgendwie.
Das klingt insgesamt bei Ihnen, wenn man das auch so hört und liest, nach einem Leben auf der Überholspur. Sie haben wirklich 1000 Dinge gemacht, sicherlich noch nicht alle. Sie waren beispielsweise auch im Kloster.
Ja, weil ich finde Entschleunigung auch wichtig. Das ist eines der 24 Kapitel im Handbuch zum Glück. Das weniger ist oft mehr Glück. Also man merkt es doch, wenn ich auf eine Insel gehe und plötzlich kein Fernsehen und kein Internet und keine Ablenkung und kein Auto und gerade, sondern nur Fahrrad und ein Bollerwagen mit meinen Kindern, dass da sofort sowas abfällt von einem und ich einfach glücklicher bin. Und das trifft aufs Leben zu und Klöster sind ja nun die radikale Reduzierung von allem. Und deswegen, ich bin mal eine Weile in der Schweiz, nicht sehr lange, aber eine Weile in so einem Kloster gewesen. Ich fand das eine sehr schöne Erfahrung, weiß allerdings auch, dass das nicht für mich lebenslang ist. Also dazu bin ich dann doch zu sehr jemand Urbanes, der das liebt, Menschen zu sehen und Abwechslung und so weiter. Aber ab und zu muss man sich's mal klar machen, dass man eigentlich auch ohne, also viele, viele Dinge einfach auch streichen kann aus seinem Leben.
Aber Insel war auch schon ein sehr schönes Stichwort, denn Sie sind tatsächlich mal auf eine philippinische Insel, nur mit Rucksack und allem, was Sie so am Leibe hatten.
Das war so eine Insel. Das war so eine Insel, wo es gar nichts gab, außer einem kleinen Restaurant. Und ich war in so einer Bambushütte und man hörte immer die Kokosnüsse runterfallen in den Sand. Und ein Monat, toll. Und dann begann sich aber auch mein Kopf in sich zu drehen. Und dann fand ich ein Buch, das weiß ich noch genau, das waren so romantische Liebeserzählungen der deutschen Literaturgeschichte. Das habe ich dann von vorn bis hinten gelesen. Dann fing ich an zu schreiben und ich merkte, und der Glücksmoment, wieder in eine Großstadt, Cebu City, zweitgrößte Stadt der Philippinen, zu kommen und einen James-Bond-Film zu sehen mit 5000 philippinischen Männern, schwarz gescheitelt, so weiter. Das war echt toll. Da merkte ich, das ist mein Leben. Es gibt diesen schönen Satz, Erasmus von Rotterdam hat den gesagt, glücklich ist, wer das sein will, was er ist. Und das ist die Aufgabe. Wir müssen merken, wo wir sind. Jeder von uns ist unterschiedlich. um dann voll dazu stehen und voll dieses Leben zu führen und wurscht, was andere machen, nicht Neidgefühle und so weiter. Mein Leben ist mein Leben. Das ist irgendwie eines der Zentren von Glück und ich habe das inzwischen gefunden. Ich weiß, in welchem Moment ich glücklich bin und wann nicht.
Was ja auch der Dalai Lama sagt, das Glück ist in uns.
Glück ist in uns sowieso. Also das, ich glaube, das Leben ist eine Ausmalvorlage. Wir kriegen nur so wie in Restaurants Kinder sowas vorgelegt werden, wo nur schwarze Konturen drin sind. Und wie ich es dann ausmale, bin ich zuständig. Wir entscheiden, ich würde sagen, in mehr als 3/4 der Dinge, was wir aus einer Situation machen. Ich kann jede Situation als stressig und nervig ansehen oder ich kann ihr positive Aspekte herausholen. Und Glück ist eine Entscheidung. Ich selbst kann das managen. Natürlich gibt es Extremsituationen, wo das schwieriger ist, aber die meisten von uns leben ja in Situationen, wo es nicht ständig um Existenzbedrohendes geht. Und dann ist das, in der Tat sind wir, wir sind unser eigener Wettergott.
Sie selbst haben ja auch Phasen erlebt, in denen es Ihnen nicht so gut ging, die so ein bisschen depressiver waren. Wie sind Sie da wieder rausgekommen? Haben Sie sich da selber an Haaren wieder rausziehen können oder hatten Sie da Hilfe von außen?
Also eine kleine, man kann fast sagen, Technik, die ich auch im Handbuch zum Glück beschreibe, ausführlich und immer wieder an einzelnen Beispielen belege, ist, dass man einfach an andere denkt, denen es viel dreckiger geht. Und das hilft. Das klingt ein bisschen trivial, gebe ich zu, aber es hilft wirklich. Und dann kommt einem das Leid oder die Enttäuschung oder die Verletzung oder der Unfall oder was auch immer plötzlich trivial vor. Ich bin großer Fan geworden in den letzten Jahren von den Paralympics, die letzten beiden Male. Und wenn ich sehe, wie da Leute trotz böser Unfälle und verlorener Gliedmaßen oder angeborener Krankheiten Höchstleistung erbringen, das ist toll. Kirsten Bruhn zum Beispiel, 100 Meter Gold, Paralympics, die dann mit ihrem Rollstuhl auf die Bühne kommt und diesen verblüffenden Satz sagt, es sei schon paradox, wie der schrecklichste Moment ihres Lebens. Es war ein furchtbarer Motorradunfall, als sie 21 war. Die Grundlage wurde für den schönsten, das war Erringen von Gold bei den Paralympics. Also Glück und Leid liegen sehr nah aneinander und wenn wir denn stark sind, schaffen wir es schon immer wieder, Weltmeister im Trotzdem zu sein. Also trotz irgendwelcher Probleme wieder voranzugehen. Und das ist die wahre Lebensenergie. Und wer das gut beherrscht, ist eher fähig zum Glück als jemand, der sich dann total hängen lässt.
Und im Grunde auch kein Glück ohne Unglück.
Total. Also nur Glück geht nicht. Das ist wie immer Schokolade essen oder immer küssen im Sonnenuntergang.
Obwohl.
Schöne Dinge. Obwohl, ja genau.
Ihr Handbuch ist ja ein sehr persönliches Buch. Das ist ganz anders als andere Ratgeber, denn Sie schreiben wirklich sehr viel Persönliches rein und geben auch ganz viel von sich selbst preis, was Ihnen gar nicht so leicht fällt, glaube ich.
Nee, ich habe ja vorhin schon gesagt, preußisch erzogen und da redet man nicht so viel über sich selbst. Und ich habe mal gemerkt, das Buch davor war ein Wörterbuch des Optimisten und da habe ich in bestimmt 50 Städten über Optimismus geredet. Und ich habe immer gemerkt, die Leute nehmen das sehr viel persönlicher und direkter auf, wenn ich Persönliches dazu stelle und nicht so allgemein tolle Sachen sage. Und das hat mich dazu gebracht, mich zu zwingen, neben jedes Kapitel, also weiß nicht, trotzdem glücklich, worüber wir gerade gesprochen haben, dann eben aus Langenscheids Leben, habe ich das genannt, ganz Persönliches zu schreiben. Und ich merke eine Reaktion, ich kriege auf das Handbuch zum Glück jeden Tag weiterhin, ist jetzt im Ende August erschienen, ich würde sagen 40 bis 80 sehr persönliche E-Mails. Ich merke, dass das fast immer sich bezieht auf diese persönlichen Dinge und dass man dadurch mehr hinüberbringt als durch die noch so kluge allgemeine philosophische Sätze.
Absolut, ich glaube auch einfach, dass das hilft, wenn man das sieht. Sie schreiben ja auch, Sie waren 20 Jahre verheiratet, hatten 2 Söhne zu diesem Zeitpunkt und dann haben sich verliebt in die Liebe ihres Lebens, in die zweite Hälfte. Ich meine, das macht ja erstmal Angst. Sag mal, auweia, was denn jetzt?
Ja, das ist wieder wie mit dem Sprungbrett. Mhm. Man denkt an all die Dinge, die dabei schiefgehen können. Und da kriege ich übrigens auch sehr viel Post von Menschen, die das gelesen haben.
Das ist,
glaube ich, das letzte oder vorletzte Kapitel. Und das gelesen haben, sagen, Mensch, ich bin genau in der Situation. Entweder ich bin gesprungen, weiß nicht, da ist die zweite Liebe auch kaputt gegangen oder es ist ganz toll geworden, aber ich habe es nie bereut. Oder, was auch immer. Mhm. Oder noch mehr Leute, die einem schreiben, ich bin in der Situation, ich bin jetzt seit 18 Jahren mit dem Menschen und eigentlich nicht glücklich, ich traue mich nicht und können Sie mir Tipps geben? Kann ich natürlich nicht wirklich, außer dass ich sage, für mich war es richtig und wichtig, das zu machen. Und das ist sicher auch nicht verallgemeinerbar, aber man sollte sich explizit damit beschäftigen, denn es ist einfach, wir leben nur einmal und irgendwann ist es zu spät. Diesem Frühjahr kommt ein wunderbares Buch raus von einer Frau, die hat sehr viel Sterbende begleitet. Und die sagt, es sei verblüffend, wie die Wünsche, die Sterbende formulieren, eigentlich immer die gleichen sind. Und einer davon ist immer, hätte ich mich doch mehr getraut und wäre ich mehr zu meinen Emotionen gestanden und hätte, und das ist natürlich traurig, wenn einem das erst einfällt, wenn es eigentlich zu spät ist. Hätte ich mehr Zeit, hätte ich mehr Energie, hätte ich mehr Mut, dann wäre ich eigentlich ein ganz anderer Mensch, dann hab doch
den Mut. Es ist eine Frage des Mutes.
Tatsächlich. Es ist eine Frage des Mutes und natürlich, ich verstehe, dass man auf Risiko achtet und dass man nichts machen will, ohne es zu überlegen. Aber ein Stück mehr Mut würde ich schon, wenn ich mir diese ganze Leserpost so anschaue, ein Stück mehr Mut würde ich vielen Leuten schon wünschen.
Und man muss sich, glaube ich, auch freimachen von den ganzen Konventionen, also von der Kritik der Umwelt, die dann kommt.
Ja, das ist der zweite Wunsch, der am meisten kommt auf dem Sterbebett ist, hätte ich mir doch nur mehr mein Leben geführt und nicht das, was mir irgendwelche Eltern, Lehrer, Tanten oder was auch immer gewünscht haben, sondern mein Leben. Mein Leben ist das Richtige. Wenn ich das Leben eines anderen führe, bin ich immer irgendwie im Schatten und immer nur zweitbest. Und ich glaube, jeder ist am besten, wenn er das findet, das ist ein lebenslanger Prozess, es ändert sich auch im Laufe des Lebens, das findet, wo wirklich er ganz bei sich selbst ist. Und beim einen ist das was ganz Einfaches und beim anderen etwas ganz Kompliziertes, ist echt nicht voraussehbar.
My Way von Frank Sinatra.
Ja.
Ist das auch so ein Welthit, wo Sie sagen, das können Sie unterschreiben?
Ja, total. Total unterschreiben.
Haben Sie selbst für sich Glücksrituale?
Also nichts Originelles. Das ist wirklich mir selber ganz in Ruhe, die erste Tasse Kaffee am Morgen zu machen. Es sind viele Dinge, die mit den Kindern zusammenhängen. Es hängt sehr stark, also bei mir mit Laufen gehen zusammen, bei mir selbst sein, auch überhaupt sich mal rausziehen aus allem und so Momente, so Inseln zu haben.
Entschleunigung.
Manche ist vielleicht Reisen eine Anstrengung. Für mich ist Reisen eher, dass ich mal ein bisschen Zeit für mich selbst habe, im Zug oder im Auto oder im Flugzeug oder sowas. Solche Sachen sind ganz, ganz triviale Dinge, aber die wichtig sind. Für jeden Menschen so wichtig, so eine Basis zu haben. Und ich habe, ja, es ist vielleicht mehr als ein Ritual, es ist mehr so eine Grundeinstellung. Ich mache mir immer wieder klar, jeden Tag, wie viel Grund zur Dankbarkeit ich habe fürs Leben und für das Leben, was ich habe. Und dieses Gefühl, da gibt es ein ganzes Buch darüber, dass Menschen, die dankbar sind, die einen ist es religiös gegenüber Gott, anderen ist es vielleicht mehr so ein allgemeines Gefühl. Die Menschen, die dankbar sind, die sind weitaus glücklicher als die, die irgendwie ständig hadern mit dem, was sie haben und irgendwie auf die andere Straßenseite schauen und denken, da ist es besser. Es ist nicht besser auf der anderen Straßenseite. Gib jeden Tag die Chance, der Glücklichste deines Lebens zu werden. Mark Twain. Klingt ein bisschen pathetisch, aber da ist was Wahres dran. Einfach mal aufstehen mit dem Gefühl, es könnte heute was ganz Tolles passieren. Dieses Gespräch zum Beispiel genieße ich gerade sehr. Es könnte was ganz Tolles passieren und was vollkommen überraschend ist und diesen Tag heraushebt aus dem einerlei anderer Tage. Ich habe noch nie jemand gehabt, der so perfekt vorbereitet war wie Sie. Oh, und vor allem alles auch noch im Kopf hatte. Also das ist echt, weil oder ist ja ein Teleprompter irgendwo heimlich.
Nein.
Aber auch keine Sache im Ohr, die sagt, frag ihn jetzt darüber. Echt toll. Gratulation. Danke.
Florian Langenscheidt, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen ein glückliches, zufriedenes und erfolgreiches neues Jahr.
Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Handel, und all Ihren Zuhörern und Zuhörerinnen.
Vielen Dank.